Ja, wir starten den zweiten Vortrag hier im Business-Strang bei den Chemnitz Linux-Tagen 2013 zum Thema Zarafa-Groupware-Lösung und viel Spaß mit dem Referenten Michael Kromer von der Zarafa Deutschland GmbH.
Ja, hallo erstmal. Vielen Dank für die Einleitung und erstmal herzlich willkommen bei den Chemnitz Linux-Tagen. Ich bin hier, um Zarafa nicht nur als Produkt, sondern auch in der Implementation ein wenig zu zeigen, und zwar in Bezug auf Large Scalability. Ich habe auch eine Live-Demo mit dabei, das heißt, wir werden einfach ein bisschen was von der Web-App sehen, aber wir werden auch gleich sehen, wie man das, was ich in den Folien auch vortragen werde, live, ja, auch damit arbeiten kann. Es geht wirklich darum, dass Cloud ja immer wieder ein Hype-Thema ist. Es ist auch allgegenwärtig, gar keine Frage. Die Frage ist einfach nur dahingehend, oftmals wird eine Cloud missverstanden. Cloud wird als generisches Terminum dafür verwendet, dass man einfach alles in die Cloud schiebt und dann keine Sorgen mehr hat. So ganz kann man das nicht sagen. Die Cloud ist nichts anderes als wie Infrastruktur. Nicht mehr und nicht weniger. Und wir wollen zeigen, wie man Zarafa sowohl in der Private aller virtualisierte Umgebungen als auch in öffentlichen Clouds aller Amazon und Azure und ähnliche letztendlich abbilden kann. Deswegen als Index. Was ist Zarafa überhaupt? Was tun wir? Wir sind eine Groupware. Details folgen. Was ist die Cloud? Was ist die Cloud definitiv nicht? Was macht Software wirklich Cloud-ready? Dazu denke ich, wenn man die Folien dann durchgeht, werden Sie sehen, wir können uns als Cloud-ready bezeichnen. Wir haben das in mehrfachen Implementationen auch produktiv. Und ein wichtiger Bestandteil davon ist es, wie funktioniert Zarafa Multiserver? Das ist ein Feature, das wir anbieten, um eben eine Skalierbarkeit über viele, viele Knoten hinweg zu ermöglichen. Und wir werden es als Basis von 80.000 Benutzern in der Cloud zu machen. Wichtig zu verstehen ist, ich könnte jetzt tagelang über verschiedenste Implementationen, das 80.000er lässt sich natürlich auch runter reduzieren auf kleinere Umgebungen. Es ist einfach nur ein Beispiel. Die Architektur ist das, was hier zählt. Um auch ein bisschen die Architektur der Komponenten von Zarafa darzustellen, habe ich dieses Bildchen hier mit dabei. Wir setzen auf Standardkomponenten auf. Das heißt, wir haben MySQL als Datenbankanteil für unsere Daten. Wir sind 100% MAPI-kompatibel. Das heißt, wir haben das MAPI in einer Datenbank abstrahiert, und zwar hochperformant. Die einzige Ausnahme, die wir haben, sind Attachments. Das heißt, diese lagern wir ins Dateisystem aus. Das ist ein gigantischer Vorteil einer Microsoft Exchange gegenüber einer Microsoft Exchange-Umgebung, da wir nicht die Attachments in einer Datenbank, die dann wieder partitioniert, repliziert etc. werden muss. Das bedeutet, man hat die ganz üblichen Methoden, um einfach seine Files hochverfügbar zu machen. Wir haben auch keine Limitation darin, das kann man per NFS, CIFS, was auch immer anbinden. Hauptsache, es hat irgendeine Art von Filesystem, was letztendlich Linux zugreifen kann. Also potenziell sogar Curl, FTPFS und sonstige. Wir haben als Backend immer ein LDAP-V3. Also das kann ein Active Directory, ein E-Directory, ein Apple Directory, völlig egal sein. Und wir haben unseren Haupt-Zarafa-Server, der als Eintrittspunkt für alles dient. Das heißt, das ist unser Hauptkommunikationsservice. Und wir haben viele kleine Services dran, die es uns erlauben, erstens mal auch die Services zu trennen. Das heißt, man kann wirklich zum Beispiel den Delivery Agent oder den Spooler auf getrennten Knoten fahren. Und diese Knoten können dann komplett dediziert eigene Ressourcen verwenden, wenn das gewünscht ist. Natürlich, klassischerweise hat man all diese Komponenten auf einen Stack. Wir bieten für alles Pakete und die Installation kann mit einem einzigen Befehl vonstatten gehen. Der MTA-Teil ist ebenfalls ein gigantischer Vorteil gegenüber einer Exchange-Umgebung. Wir müssen nicht den integrierten MTA verwenden oder wir haben keinen MTA, wir wollten nicht das Rad neu erfinden. Das heißt, wir können Postfix, XM, Sendmail, was auch immer. Das erlaubt es auch, bestehende Infrastrukturen gerade in der Linux-Welt einfach zu leveragen. Das heißt, man kann einfach daraus Filter bauen, SMTP-Restriction-Classes etc. etc. Für mobile Synchronisation sowie für den End-User haben wir einfach ein Web-Interface. Und wir bieten auch eine BlackBerry-Anbindung sowie eine direkt native MAPI-over-SOAP-Anbindung für jeglichen Outlook. Und zwar gehen wir auch noch her. Wir haben Support bis zu Outlook 2000. Microsoft selbst hingegen geht maximal in den Support bis zu 2007 heute. Es ist so, dass jede Exchange-Version immer eine Version vor und danach unterstützt. Das bedeutet, habe ich einen Exchange 2007, ist supported von Microsoft Outlook 2003 und Outlook 2010. Outlook 2013 ist schon mit Outlook 2007 nicht mehr möglich. Wir haben diese Beschränkung überhaupt nicht. Das heißt, man kann mit einem brandneuen Zrafa-Server 714 bis zu 2000 runtergehen oder wirklich auf Office 2013 verwenden. Wir haben da noch ein paar komplementäre Sachen, das sind aber eher Utilities. Ich will jetzt einfach, nicht weil wir so große Fans von dem sind, was Larry Ellison angeht, aber eben dieses Cloud-Thema. Was ist eine Cloud? Cloud ist basically nichts anderes als wie CPU, Memory, Disk und Netzwerk. Mehr ist es nicht. Das bedeutet, egal welche Cloud Sie ansteuern, ob das eine Azure ist oder eine Amazon Web Services Instance, das ist ein OS-Container. Bei Amazon ist es zum Beispiel Xen-basiert, bei Azure ist es Hyper-V-basiert. Das bedeutet letztendlich, die Infrastruktur, die man bauen kann, hängt wirklich von der Applikation an, ob sie skaliert oder nicht. Eine Cloud ist kein Freifahrtschein dafür, dass man sagen kann, ich schmeiße es in die Cloud, egal wie schlecht die Software ist, und sie läuft da genauso oder noch besser als wie vorher. Das heißt, dieses Video ist relativ humorvoll, wenn Sie sich das anschauen wollen, ist es nicht schlecht. Zu den Cloud-Konzepten. Es gibt natürlich die Public Cloud, wie wir sie alle kennen, Amazon, Azure und sonstige. Es gibt auch viele Anbieter, die sich eine eigene Cloud gebaut haben auf Basis von KVM, Xen etc. Zählt alles natürlich zur Public Cloud. Public Cloud ist das, was bei mir nicht im Hause läuft. Ich habe eine Private Cloud, die ich mir aufbauen kann, eben mit ESX oder KVM, Xen, wie auch immer. Und gibt es auch natürlich verschiedene Management Suites à la OpenStack und Ganiti von Google sogar. Also auch nichts Großartiges. Die Herausforderung der Zukunft, und so sehen wir das in Teilen, ist einfach die Hybrid Cloud. Die Hybrid Cloud ist das, wo wir denken, dass auch sehr wichtig ist. Wir haben immer wieder Kundenanforderungen, die sagen, wir wollen unsere Daten nicht irgendwo öffentlich in die Cloud setzen. Groupware-Daten gehören zu den kritischsten Daten. Da werden Verträge ausgetauscht, da werden alle möglichen Daten ausgetauscht, die ich potenziell nicht irgendwo anders liegen haben will. Man kann natürlich jetzt im Sinne reden davon Generalunternehmerschaft, aber die Frage ist auch, wo liegen überhaupt meine Daten? Es gibt viele behördliche, unter anderem Restriktionen, die es mir gar nicht erlauben, zum Beispiel in Deutschland Daten außerhalb von Deutschland zu lagern, wie es mit vielen Cloud-Services einfach der Fall ist. Das heißt, wenn man solche Restriktionen hat, kann man auch unterscheiden und sagen, okay, man hat interne Daten, die kritisch sind, die unter diesen kompletten Datenschutzbedingungen sind, aber der Pförtner braucht nicht unbedingt Hochsicherheitssicherung, also deswegen kann man den auch in die Cloud, in die öffentliche Cloud, ich nenne es mal abschieben. Was ist die Cloud definitiv nicht? Wie gesagt, eine Cloud schließt High Availability nicht vollkommen ein. Wenn Sie eine Instanz irgendwo haben und diese Availability-Site oder dieser Ländercluster geht down, wie es auch in der Presse mehrfach zu lesen war, dass es auch bereits einfach eingetreten ist, dann sind die Services down. Punkt. Die einzige Möglichkeit, wie Sie dem umschiffen können, ist es, dass Sie auf Applikationsseite, in diesem Fall Zrafa, dafür sorgen, dass die Daten nicht nur an einer Stelle in der Cloud liegen, sondern an zwei Stellen. Die Daten werden nicht automatisch in der Cloud gespiegelt. Das ist nicht der Fall. Es gibt zwar Spiegelinstanzen, die erfordern aber wiederum eine Unterstützung durch die Applikationslogik und machen das Ganze wirklich sehr komplex. Wir haben gesagt, wir wollen eine Infrastruktur haben, die es ermöglicht, sowohl intern, extern, nebeneinander, völlig egal, wirklich skalieren zu können. Es bietet dem Hoster potenziell die Möglichkeit, gigantische Umgebungen für sich in-house anzubauen, die er als Service wiederum zur Verfügung stellt. Und auf der anderen Seite gerade On-Premise-Installationen noch günstiger zu machen, in der Hinsicht, dass man Sachen auslagern möchte für unwichtige Daten. Eine Cloud ist definitiv nicht sinnvoll, wenn man denkt, man kann einfach einen Service nehmen und ich kann ja so viel skalieren, weil da so viele Maschinen stehen. Man muss davon ausgehen, eine Applikation muss einfach die Möglichkeit haben, zu trennen. Und das ist bei Groupware immer ein Problem, weil granular betrachtet ist immer die Mailbox die unterste Schicht. Und diese unterste Schicht kann man natürlich replizieren und so weiter und so fort, aber ein Cloud-Service-Anbieter wird das nicht tun. Das bedeutet, die Applikation muss das letztendlich unterstützen. Letztendlich bei Exchange High Availability über Replikation. Und es ist definitiv kein Freifahrtschein für schlechten Software-Design. Das heißt, wenn die Software schlecht läuft in der internen Welt, wird sie genauso schlecht in der externen Welt laufen. Das ist einfach eine der wichtigsten Sachen zu wissen. Was macht eine Software letztendlich wirklich Enterprise und Cloud-ready? Das sind drei Dinge. Das erste ist, dass man eine Skalierung schafft, die keinen Overhead erzeugt oder nahezu keinen Overhead. Ohne Overhead wird es nie komplett gehen, aber der Overhead muss möglichst gering bleiben. Denn nur dann kann ich eine möglichst lineare Skalierung schaffen. Nur weil ich 300.000 Benutzer potenziell habe, möchte ich nicht, dass die 300.000 Benutzer langsamer sind als wie eine 1.000 Benutzerumgebung. Das bedeutet, man muss es schaffen, dass diese Skalierbarkeit nicht spürbar ist. Das zweite ist, dass ich die Services entkoppeln kann, dass ich zum Beispiel dedizierte Einsatzzwecke so verwenden kann, dass ich sage, ich möchte vielleicht IMAP mit mehr Ressourcen ausstatten, weil ich sehr hohe IMAP-Usage habe, im Vergleich dazu, dass vielleicht die Web-Applikation hat. Das bedeutet, man muss einfach die Komponenten trennen können. Wie Sie dem Software-Design entnehmen können oder entnehmen konnten, haben wir genau diese Trennung vorgenommen. Wir haben einfach getrennte Services und die lassen sich komplett getrennt skalieren. Und ganz wichtig, die Möglichkeit, Instanzen und Daten an beiden Seiten zu besitzen. Das ist wirklich etwas, was eine Kunst ist, denn Clouds, Public Clouds, sind nicht gleich um die Ecke. Das heißt, man hat Latenzen dazwischen und diese Latenzen sind immer der Killer für Performance, potenziell. Wenn man es schafft, diese Hürde zu überbrücken und dafür zu sorgen, dass die Anbindung sich wie nativ anfühlt und man wirklich dafür sorgt, dass der User gar keine Ahnung hat eigentlich, wo seine Daten sind, das macht eine Cloud aus. Unter Datenschutzbedingungen intern und extern für den Kosteneffekt. Und wir denken, wir können uns als definitiv Cloud-ready bezeichnen. Wir haben das mehrfach, wie gesagt, nachgewiesen. Für Implementationsbeispiele stehe ich gerne nachher noch zur Verfügung. Wir haben eine Skalierung pro Knoten bei 0,8%. Bei 8 Knoten und bei 16 Knoten. Und zwar wirklich 0,8%. Wir haben das in sogenannten LoadSim-Tests durchgeführt. LoadSim ist vielleicht ein Begriff, das ist ein Microsoft Exchange Load Simulator Tool. Das haben nicht wir geschrieben. Wir haben den LoadSim einfach von Microsoft genommen und gegen uns genommen, weil wir 100% MAPI-kompatibel sind. Das ist etwas, was messbar mit Exchange definitiv nicht möglich ist. Die zweite Sache ist, Entkopplung von Services zur Verlagerung. Dafür haben wir Multi-Server oder sogar Multi-Service. Das bedeutet, dass man einfach die Services auslagern kann oder über Multi-Server die Postfächer an verschiedenen Stellen auslagern kann. Auch sehr wichtig, die Möglichkeit, Instanzen und Daten nehmen an beiden Seiten. Dafür haben wir den Multi-Server und sogar den Archiver, der uns Storage-Offloading ermöglicht. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel einen Kunden habe, der sagt, ich möchte unlimitierte Postfächer haben, also das heißt, wir löschen nichts, und davon gibt es einige, möchten die natürlich die Infrastruktur mit ihren primären Systemen à la SAS oder gar SSD, Storage, nicht mit diesen Daten belasten. Und dafür bieten wir eine transparente Archivierung auf separaten Storage aus. Das bedeutet, alles, was zum Beispiel 90 Tage ist, ist immer hot auf der schnellen Umgebung. Und alles, was älter ist, weil das einfach sehr selten im Zugriff ist, kann man offloaden nach hinten. Und dafür hat man aber trotz alledem natürlich die Möglichkeit, mit größeren Platten, potenziell SATA-Platten, die halt 2 Terabyte versus 300 Gigabyte im SAS-Bereich sind und halt noch immer wesentlich günstiger sind, die Möglichkeit, auch hier Kosten zu sparen. Um das zu zeigen, wie der Multiserver funktioniert, ist diese Grafik da. Letztendlich, das, was Multiserver tut, ist, wenn man 2 Knoten im einfachen Beispiel hat. Wir haben ein Backend, das ist LDAP-V3. Das bedeutet, der Client fragt irgendeinen Zrafa-Knoten ab. Es kann per DNS irgendein Knoten in dem ganzen Ding sein. Auch per Round-Robin kann das ausgelost werden. Dieser fragt hinten den LDAP-Server. Der LDAP-Server sagt ihm, hier ist das Ergebnis, du bist aber nicht auf meinem Knoten. Und dementsprechend muss ich vielleicht noch sagen, alles, was hier links ist, ist alles SOAP. Alles, was rechts ist, ist ganz normal LDAP-V3. Alles, was letztendlich kommuniziert wird, ist, bist du auf meinem Knoten? Wenn du auf meinem Knoten bist, dann lasse ich den Login zu. Wenn natürlich Passwort und allem drum und dran korrekt ist oder Single Sign-On. Wenn man nicht auf diesem Knoten sich befindet, wird ein Redirect, ein ganz normaler SOAP Redirect durchgeführt. Das bedeutet, ab dem Zeitpunkt der Erstverbindung, also Single Point of Entry, ist die gesamte Sitzung nicht mehr auf dem ersten Knoten, sondern auf den anderen Knoten. Hier läuft kein Login oder sonst irgendetwas noch ab. Der Login passiert auf dem zweiten Knoten letztendlich. Um das auch hier in zwei Locations mal zu zeigen, man hat ein LDAP oder ein AD-Server, das man über Standorte hinweg replizieren kann. Das geht auch über Cloud-Grenzen oder sonstiges hinweg. SyncREPL ist ein Beispiel für OpenLDAP-Replikation und ein AD ganz normal über Site-Services. Das heißt, ich habe potenziell die Möglichkeit, über zwei Standorte ohne Probleme hinweg zu arbeiten. Das bedeutet, Single Point of Entry, aber nicht Single Point of Failure. Wenn ein Knoten nicht mehr da ist, dann kann man den nächsten Knoten verwenden. Deswegen gerade in größeren Setups sagen wir Round-Robin DNS. Wenn einer nicht verfügbar ist, dafür hat man die Methodik von Cluster-IPs. Ich werde nachher noch genauer darauf eingehen. Wir skalieren über das intelligente, nennen wir es jetzt mal, Backend. Das bedeutet, das Backend, OpenLDAP oder AD, weiß einfach, auf welchem Store oder auf welchem Knoten befindet sich dieser Benutzer. Darüber habe ich letztendlich die Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, egal welcher Knoten es ist, jeder Knoten weiß, wo sich der Store befindet. Wir arbeiten nur auf Redirect Only. Wer ein bisschen mit SOAP gearbeitet hat, wird wissen, dass so ein Redirect potenziell nur ein paar wenige Byte frisst. Also wir reden hier von gerade mal so 200 bis 300 Byte, die so ein Redirect an Datenleitung zieht. Und er ist auch noch so bei uns entkoppelt, dass wir nicht das Backend oder irgendwas in einer Richtung ansprechen müssen, sondern wir haben auch Caches davor. Das heißt, letztendlich in produktiven Umgebungen fragen wir schon gar nicht mehr das AD ab. Oder OpenLDAP. Jeder Knoten, wie gesagt, kennt das gesamte Backend. Das lässt sich in der Übersicht über zrafa-stats-servers darstellen oder es lässt sich eben über zrafa-admin-l zeigen. Er kennt, selbst wenn der Store nicht bei ihm liegt, er weiß alles über diesen User. Caches sind bereits angesprochen gewesen. So, das ist jetzt so ein potenzielles Private und oder Public Cloud Setup. Man hat klassischerweise immer in größeren oder auch in kleineren Umgebungen, man muss mal dazu sagen, man kann natürlich das in kleineren Umgebungen alles kondensieren, also das heißt runterbrechen auf weniger Maschinen. Man hat klassischerweise immer ein MTA, Anti-Spam, Antivirus. In der Mail-Welt nichts Neues. Man hat ein LDAP, gegebenenfalls ein LDAP-Replika for Failover. Man hat in der DMZ klassischerweise die Services, die man nach außen exposen will, teilweise sogar intern. Also es gibt auch viele abgeschottete Exchange- oder alternative Groupware-Umgebungen, wo einfach dafür gesorgt wird, dass der direkte Zugriff auf die jeweiligen Services nur wirklich portbasiert oder über dedizierte Knoten möglich ist. Das kann man hier im Basis zum Beispiel über IMAP oder Reverse Proxy, das ist ein Feature, das wir seit der 7.0 bieten. Reverse Proxy kurz anzusprechen bedeutet, dass man komplett eine Entkopplung schaffen kann zwischen einer DMZ und der internen Infrastruktur. Web App, Web Access, Zpush, alles in der DMZ. Man kann diese Web App und Zpush Daten einfach mit den Sync-Dateien, die da existieren, mit NFS oder sonstigem einfach ausgleichen, also allen zur Verfügung stellen. Und man hat jeweils die einzelnen SRAFA-Knoten, die einfach die Mailboxes bereitstellen. High Availability gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, die auch bei uns dokumentiert sind. Unter anderem VMware HA. Stirbt eine Maschine, also ein ESX-Host, und dort ist eine VM drauf, wo SRAFA läuft, wird diese von A nach B, also falschrum, wird diese einfach auf einem anderen Knoten gestartet. Problem ist, das Betriebssystem muss hochbooten, die Datenbank muss hochfahren, alles muss erstmal hochkommen, damit alles wieder da ist. Das Problem allerdings ist, man will ja die User nicht irgendwie, dass ihr Outlook komplett nicht mehr reagiert oder sonst irgendetwas in der Richtung. Wir haben natürlich auch Timeouts. Unsere Clients, egal ob das Web-App oder sonst was ist, haben Timeouts von 15 Sekunden. Also es ist der Best Practice, den genauso Outlook einfach per Default verwendet. Das heißt, eine Maschine zu booten in 15 Sekunden ist de facto nicht möglich. Es ist schlichtweg, bis alle Services oben sind, kriegen Sie das nicht hin. Das heißt, Sie werden bei einer VMware HA-Umgebung definitiv die User es so haben, dass sie es spüren werden. Und das will man ja nicht, egal ob das Private oder Public Cloud ist. Die zweite Möglichkeit ist, es ist ein klassisches Active-Passive. Ich habe die Knoten auf einer Ressource und ich habe einfach ein Standby-System, das im Fehlerfalle alles von A übernehmen kann. Die Umschaltzeiten hier können natürlich sehr niedrig sein, weil ich letztendlich nur die Services auf einen anderen Knoten starte. Das Betriebssystem etc. ist alles verfügbar. Aber ich habe das Problem, dass ich definitiv die doppelte Hardware dafür benötige. Und die Problematik dabei ist Kosten. Man möchte nicht unbedingt für kleinere oder große Umgebungen, auch kleine Umgebungen haben oftmals hohe Anforderungen, möchte man nicht das Doppelte an Hardwarekosten haben, weil auch die Maintenance etc., wenn die Hardware erneuert wird, sind das alles Folgekosten. Wir haben ein eigenes OCF-Pacemaker-Script oder OCF-Pacemaker-Integration. OCF, für die die Cluster nicht kennen, ist das, was einem Pacemaker-Cluster es erlaubt, einen Dienst anzusteuern, ihn zu starten, ihn zu stoppen, den Status abzufragen. Wir bieten das seit der 7.1er, dass wir dieses Paket in allen supporteten Plattformen, das sind Debian, Ubuntu, SUSE, Red Hat, liefern wir dieses Paket mit. Und dieses Paket gibt die Möglichkeit, in jedem beliebigen Environment auch ein Cluster mit Zrafa aufzusetzen. Und zwar einen handelsüblichen Linux-Cluster mit Pacemaker. Wir haben uns klipp und klar dagegen entschieden, irgendwas in der Richtung eigener Cluster-Technologie zu schreiben, denn die kann sehr komplex und sehr, sehr abhängig von der Infrastruktur sein. Stonneth ist ein gutes Beispiel. Wenn Sie einen anderen Knoten abschießen wollen, müssten wir diesen implementieren. Es ist unnütz, da es einfach schon bereits mit Pacemaker eine sehr, sehr gute Cluster-Suite gibt. Die Umschaltung von Zarafa ist damit in unter 2 Sekunden machbar und ich meine auch damit über Standortgrenzen hinweg. Wir haben mehrere Setups, die zum Beispiel auch in der Cloud, Beispiel Irland, Atlanta, wir können umschalten kontinentalübergreifend in unter 2 Sekunden. Das können Sie nach meinem Wissen mit keinem anderen Produkt. Und die User schlichtweg merken es nicht. Das heißt, selbst wenn die über den Teich gegangen sind, werden sie vielleicht merken, dass die Latenz etwas größer ist, weil logischerweise über den Teich hat man halt so Latenzen von 100 Millisekunden. Aber potenziell, die Services sind da, wenn auch langsam. Und das ist ja die Idee von High Availability, dass vielleicht, wenn etwas passiert ist, dass die Leute weiterarbeiten können, aber auch wenn es langsamer potenziell ist, sie können es zumindest. Und zwar so, dass sie es noch nicht mehr merken. Mit einer redundanten Infrastruktur schafft man diese immer ominösen 5-9s. Und das ist eigentlich die Maßgebung aller. Wenn man es schafft, ein Produkt so zu implementieren, dass es wirklich 99,99% Verfügbarkeit schafft, ist es High Availability, aber by Design. Ich habe hier ein Beispiel-Setup. Das ist jetzt ein bisschen komplexer und deswegen werde ich das sehr detailliert erklären. Dieses Setup gilt darum oder wurde designt für 80.000 Benutzer. Diese 80.000 Benutzer sollten wirklich eine Hochverfügbarkeit haben, wie ich es gerade beschrieben hatte, so dass es der User nicht merken kann und so dass auch gleichzeitig die bestehende Hardware maximal ausgenutzt wird. Wir sehen hier jeweils immer einen Knoten, also das hier ist ein Knoten, der eine Spiegelung zu einem zweiten Knoten durchführt, genauso wie dieser Knoten eine Spiegelung zu diesem Knoten durchführt. Sie sehen anhand der Z1 bis Z8 eindeutige Zarafa-Instanzen. Jede eindeutige Zarafa-Instanz ist verbunden mit einer eindeutigen Datenbank. Wir nutzen MySQL als Backend und wir nutzen die Active-Active-Replikationsmöglichkeit. Das bedeutet, wir können von Z1 hierüber spiegeln, Active-Active, das heißt, wir haben die Daten an beiden Stellen und zwar auf Transaktionsbasis. Das heißt, wir verlieren nicht eine Transaktion in der gesamten Geschichte und haben genauso dasselbe bei Z3, bei Z4, bei Z2. Wir haben auf einen Knoten einfach einen Open-LDAP-Slave, das ist eine Performance-Thematik. Man möchte auch die Open-LDAP-Leads oder die LDAP-Anfragen möglichst skalieren. Und mit 8 GB kriegen Sie 80.000 Benutzer ohne Probleme komplett in den RAM rein. Das heißt, es ist Lichtgeschwindigkeit in dieser Umgebung. Und man sieht letztendlich, mit 80.000 Benutzer sind wir dennoch sehr moderat, was die kompletten Anforderungen angeht. Das heißt, obwohl hier Knoten transitiv von A nach B übernommen werden können, benötigen wir insgesamt nur 4x24 Cores und 4x128 GB RAM. Das ist in diesen Größenordnungen lächerlich. Der Vorteil ebenfalls ist, dass MySQL als Datenbank sehr intelligent cached. Das bedeutet, man muss nicht zwei MySQL-Instanzen pro Maschine fahren. Also wir benötigen nicht zwei Instanzen, zwei komplette Instanzen für jede zwei Zrafa-Server, sondern wir können eine Instanz verwenden. Und wenn der Failover zum Beispiel von Knoten 2 hier, in diesem Fall, man sieht das oben links mit der 2, ich zeige das auch hier gerne nochmal, wenn dieser Knoten ausfällt, dann können diese Z3 und Z4 auf den ersten Knoten gehen und hier wird nur der Arbeitsspeicher für die jeweilige Zrafa-Instanz noch benötigt. Das heißt, die Datenbank, die wir nutzen, kann ohnehin den Cache intelligent über alle Knoten hinweg verteilen. Ich nenne dieses Setup High Availability plus High Density, denn wir haben hier eine hohe Dichte, die es erlaubt, die Hardware zu 100% auszunutzen, mit dem, dass wir den Ausfall eben in unter 2 Sekunden ohne Probleme schaffen. Und das hat gewisse Vorteile. Wir haben einerseits eben die Möglichkeit, wenn wir mal Updates durchführen wollen, dass wir einen Knoten befreien können und Updates durchführen können. Und zwar so, dass es ebenfalls der User nicht merkt. Bedeutet, wenn ein neues Update rauskommt von Betriebssystem, wenn Sie ein Kernel-Update machen müssen, wenn Sie Zrafa selbst aktualisieren wollen und es den kompletten Core betrifft, also ein größerer Upgrade, dann können Sie einfach Knoten freischaufeln, upgraden, wieder wegschaufeln und Sie sind glücklich. Das heißt, das Einzige, was die User vielleicht potenziell merken, ist ein wenig Performance-Einbuße. Zweite Sache, wir haben in den Worst-Case-Umschaltzeiten definitiv keinen User, der es merken kann. Man kann über dieses ganze Konzept hinweg, aufgrund von Multi-Server, wie gesagt, wir basieren nur auf SOAP Redirects, kann man wunderbar Round-Robin einsetzen. Und ebenfalls ist das eine Möglichkeit, wie wir sie nur von der Google Cloud-Welt her kennen. Die machen alles über Round-Robin DNS, das heißt, jeder Knoten ist multiple ansprechbar. Nutzung der bestehenden Hardware zu 100%, eben Kostenersparnis. Was das ebenfalls möglich macht, ist klassisch die Hybrid Cloud. Denn man könnte jetzt die rechte Hälfte einfach durch einen Cloud-Service-Provider austauschen. Das heißt, man kann in seinem Backend, OpenLDAP, AD, wie auch immer, kann man sagen, ich möchte, dass diese Benutzer extern liegen und die restlichen Benutzer sollen bitte intern liegen. Und mit einem Single Point of Entry, den man sich zum Beispiel mail.domain.de setzt, kann man wirklich die User entweder in die öffentliche Cloud oder in die interne Cloud schicken. Und so kann man eine komplette segmentarische Trennung seiner Infrastruktur durchführen. Wichtige hochsichere Daten sind damit im Haus, günstige non-kritische Daten können außer Haus gelagert werden und man hat die Möglichkeit, wirklich dafür zu sorgen, dass man sogar Archive extern betreiben kann, das heißt alles, was man sozusagen im tagtäglichen Betrieb nicht benötigt, einfach auszulagern. Win-win-Situation für beide. Die IT-Abteilungen freuen sich, weil sie letztendlich eine einfache Administration der gesamten Geschichte haben und die Chefs freuen sich auch, weil sie weniger Geld ausgeben müssen. De facto. So, jetzt hier, um zu zeigen, mal wie das Ganze aussieht, habe ich eine kleine Zrafa Web App. Sie haben jetzt sehr viele Infrastrukturthemen gesehen. Nicht viel über Zrafa, deswegen werde ich ja auch ein bisschen über den Funktionsumfang von Zrafa selbst eingehen. Und ebenfalls eine Demo, wie wir einen Knoten einfach mal von einer Seite auf die andere verschieben. Und das ist eine Umschaltzeit, die ist ein bisschen länger als 2 Sekunden in diesem Fall, weil einfach die Hardware dahinter Schrott ist, muss man auch dazu sagen. Also das ist einfach nur Minimal-Setup. Gut. So, nehmen wir mal erst einmal das Demo her. Muss gerade hier gucken, Sekunde. Wo habe ich es denn? Da ist es. Das hier ist Zrafa Web App. Wie gesprochen, wir sind ein Drop-in-Exchange-Replacement. Das bedeutet, Sie können wirklich einen Exchange nehmen und sagen, wir ersetzen ihn 100% mit einem LAMP-Stack drunter. Das heißt, Sie nutzen alle die Vorteile, Skalierbarkeit, Funktionalität, Stabilität von Linux. Apache als Rock-Solid-Web-Server, Sie können Nginx oder sonst irgendwas in der Richtung ebenfalls als Basis verwenden. Sie haben einfach ja, Linux als Vorteil. Und ich glaube, in dieser Umgebung muss ich nicht erzählen, was das für Vorteile sind. Letztendlich, der Drop-in-Replacement-Teil ist sehr wichtig. Umgebungen, die Exchange einsetzen, haben das, oder die IT-Leiter dieser jeweiligen Firmen, haben oftmals die Tendenz zu sagen, naja, wenn ich was anderes nehme als wie der Marktführer, habe ich immer potenziell Entschuldigung, wenn ich das so sage, die Arschkarte. Denn wenn es nicht funktioniert, könnte man sagen, ja, man hätte zum Marktführer gehen können. Problem an der Geschichte ist, wir können das bieten. Das heißt, Sie können wirklich Exchange 1 zu 1 rausnehmen, die User mit Outlook versorgen, die User mit Mobile-Geräten versorgen, die User mit einer Web-App versorgen, die, wie wir auch von unseren Kunden hören, sie besser finden als die Outlook-Web-App. Von daher ist das einfach ja, die Groupware, die Exchange ersetzen kann. Wir haben hier mit unserer Web-App klassisch ganz normal die ist ein bisschen jetzt auch der Auflösung hier geschuldet, die ein bisschen minimal ist, haben wir die Möglichkeit, ganz normal unsere Daten aller E-Mail etc. zu bearbeiten. Wir können sie sehen, wir können damit arbeiten, Reply, wir haben volle Nutzung von HTML-Mails oder eben textbasierten Mails. Worauf wir sehr stolz sind, ist es, dass wir halt einen Kalender haben, der effektives Arbeiten. Es ist eine Live-Demo, wie gesagt. So. Ja, ich war halt, bin über den Login-Timeout. Also man kann auch einstellen, dass man automatisch abgemeldet wird nach einer gewissen Zeit. Unsupported Browser, klar, ich habe hier ein bisschen was Unsupportedes am Laufen. So, Kalender. Wie gesagt, wir haben hier auch den Multiplen Overview. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, sehr einfach Termine anzulegen zum Beispiel. Ich gehe jetzt mal auf Workweek-Ansicht, kann hier und schon habe ich diesen Termin. Ich kann diese auch transparent einfach verschieben, wohin ich das möchte. Hier haben wir die Reminders. Ja, es ist halt, ich habe halt haufenweise Reminders drin. Das müssen wir jetzt alle und dann ist auch Ruhe. Okay. Man muss über die Netzwerkverbindung ziemlich für den Arsch sein, Entschuldigung. So. Man muss auch fairerweise dazu sagen, das ist nicht die aktuellste Version, die wir haben, die 1.3.1er, die genau diese Themen behandelt mit Abmeldung, Anmeldung über schlechte Grenzen hinweg. Das hilft vielleicht nochmal, das zu verstehen. So. Also, wir haben hier den Kalender. Kann hier, wie gesagt, sehr schnell Termine anlegen, kann diese verschieben, kann Einladungen versenden, kann darüber wunderbar letztendlich arbeiten. Alles, was man von der Outlook-Welt her kennt, ist damit ebenfalls möglich. Recurrences, Scheduling etc. Also man sieht hier die Limitationen. Es gibt hier keine Limitationen. Man hat natürlich ebenfalls eine Kontaktverwaltung, die sehr detailliert ist, wo man alle Attribute, wie sie MAPI kennt, darin abbilden kann. Und ich möchte nochmal den Fokus drauf legen, wir sind 100% MAPI. Das heißt, alles, was ein potenziell zukünftiges Outlook kann, können wir auch. Weil die MAPI definiert letztendlich das Objektmodell. Wie werden Daten gespeichert? Das heißt, wenn sich irgendeiner einfallen lässt, okay, wir haben jetzt einen neuen MAPI-Property, der heißt irgendwie Jahrestag oder was auch immer, dann können wir diesen abbilden. Denn der Client ist dafür zuständig, das zu interpretieren und wir speichern es lediglich. Tasks, Notes ebenfalls, also die gesamte Welt, wie Sie sie aus einer Groupware eben kennen. All das, was Sie hier sehen, kann dementsprechend auch mit ActiveSync, wir sind, was das angeht, auch stolz, Vorreiter sein zu dürfen. Zpush, das haben viele andere ebenfalls auch geforkt, wenn man das auch ein bisschen verfolgt. Wir sind ebenfalls sehr stolz, dass wir auch dem Marktführer Microsoft wirklich immer wieder bewiesen haben, dass wir voraus sind. Es gab als kleines Beispiel in iOS 6.0 einen Bug, der dafür gesorgt hatte, dass Recurrences auseinandergebrochen sind oder sich halt auch immer wieder wiederholt eingestellt haben. Microsoft hat letztendlich für einen Fix und Apple hat es dann auch nochmal in seiner Firmware gefixt, für diejenigen, die ihre Server nicht gepatcht haben. Aber dieser Fix hat 6 Wochen gedauert. Wir waren in 4 Tagen fertig. Und wurde in Zpush Mainline genommen und dementsprechend konnte jeder unserer Kunden diesen iOS-Bug, muss man klipp und klar sagen, umschiffen. Genau, also das ist so viel zu Web-App. Ich kann vielleicht auch noch zeigen, wo haben wir es denn? Ich muss jetzt mal gucken, ob das, das sieht gut aus. Ich musste leider den Windows-Server rebooten, was immer nett ist. Da ist ein Outlook drauf, deswegen will ich das vielleicht auch mal ganz kurz zeigen. Yeah. So. Zack, Demo. Zack. Ein paar Sekündchen dauert's.
Darf ich noch eine Frage stellen?
Bitte, gerne.
Ist es total unüblich, einen anderen Client als Autobytes zu setzen, oder gibt es da auch?
Nö, also wir stellen alle Schnittstellen bereit. Man kann genauso zum Beispiel über Thunderbird, über IMAP gehen. Man kann alle möglichen Clients verwenden. Also das Problem ist, dass die Fülle der Clients, die nicht MAP besprechen, halt IMAP sprechen. Und die unterstützen wir alle. Das ist schwer zu sagen, da habe ich jetzt nicht wirklich einen Überblick, aber ich würde wirklich sagen Thunderbird. Ja. Nein, das ist falsch. Also man muss so sehen, wir als Hersteller, wir sind wirklich, zu uns kommen die meisten Kunden, weil sie sagen, sie haben eine existente Windows-Client-Infrastruktur, da ist Outlook der meistgenutzte Client. Und die sorgen sich einfach darum, die haben irgendwelche Exchanges 2000, 2003, was auch immer, und die müssen halt ja dafür sorgen, dass diese Infrastruktur erneuert wird. Denn sie können nicht mit Mobilgeräten synchronisieren, weil diese Versionen das nicht bieten. Das heißt, sie stehen vor einer Weiche, wo sie sagen, entweder wir geben viel Geld aus für einen neuen Exchange oder wir suchen uns eine Alternative, die das genauso kann. Und da kommen wir letztendlich ins Spiel. Nur, dass wir tatsächlich in vielen Gebieten einfach auf die Skalierbarkeit achten, uns, was Microsoft unseres Erachtens lange Zeit verschlafen hat, jetzt mit Exchange 365, mit ihrer eigenen Cloud-Lösung halt bietet. Aber selbst da ist Hybrid, also zwischen einer Exchange-Umgebung und der Public-Cloud-Umgebung, nicht wirklich möglich. Das bedeutet, dass wir einfach dafür sorgen, dass unsere Kunden die Clients, die sie nutzen, auch wirklich nutzen können. Also ein prominentes Beispiel dafür ist eben Thunderbird, ist einer der hauptverwendetsten, aber Sie können auch ein Alpine, MUD oder irgendwas in der Richtung verwenden. Alles, was IMAP V4 oder POP3 oder was auch immer spricht, funktioniert. So, bitte.
Wir machen so Migrationen schon eine ganze Weile und es geht so um ein paar Schritte meistens. Also der Kunde im ersten Schritt will das Outlook behalten, weil er es hat und gewohnt ist. Und dann gehen die Leute langsam eher entweder auf Thunderbird oder nehmen die Web-App oder den Web-Access, der nichts kostet, wohingegen halt der Outlook-Connector da, was kostet, 96 oder 16,90.
Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht Sales.
Und dann soll noch, das kannst du richtig beobachten, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, plötzlich immer weniger, also bei Neuinstallationen immer weniger Outlooks da reinkommen, sondern dass sie entweder auf Thunderbirds gehen oder Mac-Mail oder sonst was. Und viele halt gerade die stationären Büros sind, dann nur noch über Web-Oberflächen.
Das ist ein Punkt, aber wir haben tatsächlich und deswegen haben wir sehr viel Fokus auf Web-App gesetzt. Also wenn Sie so ein bisschen die Historie von Zrafa sehen, wir hatten früher Zrafa Web-Access. Das Web-Access hatte ein sehr ähnliches Look and Feel von Outlook Web-Access. Ja? Und wir haben einfach mit der nächsten Generation von Web-App gesagt, wir können das definitiv besser. Ja, wir haben eine volle HTML5-Oberfläche, wir haben eine Plugin-Infrastruktur, das heißt, wir haben zum Beispiel OnCloud-Plugins. Sie können Attachments direkt aus OnCloud in die Web-App als Attachment verwenden oder auch die Attachments direkt in die OnCloud reinspeichern. Diese Plugin-Architektur ist definitiv besser als wie alles, was Sie bei Outlook Web-App machen können. Und wir haben, den Trend merken wir einfach dazu, es gibt immer weniger die Unternehmen, die sagen, wir brauchen wirklich Outlook, sondern uns reicht die Outlook Web App, die Zrafa Web App vollkommen aus. Das heißt, man kann alles darüber tun. Alles, was Sie kennen von Outlook, geht hier genauso. So, von der Umgebung her jetzt hier gezeigt. Wir haben hier das absolut selbe Postfach. Es ist jetzt leider ein bisschen schwierig zu zeigen, ich werde es dennoch versuchen. Dass ich hier einfach mal einen Kalender nehme. Wir haben hier März. Gut. So, dann schauen wir mal, ob ich das vielleicht irgendwie nebendran hinbekomme bei der Auflösung. So. Jetzt gehen wir hier mal in den Kalender hinein. So, wir haben hier 12. 12. Irgendwas. Das müsste hier sofort auftauchen. Ich hoffe, ich habe wirklich die gleiche Mailbox jetzt. Aber das scheint gar nicht so. Ist jetzt wirklich, ich habe mich wahrscheinlich in einen anderen User eingeloggt wie hier. Also letztendlich, man sieht transparent sofort die Änderungen. Das heißt, ich lege etwas im Outlook an, es ist sofort im Web-App. Ich habe jetzt nur ich habe nicht den identischen User hier im Backend. Das sieht man daran, dass hier der Test schon nicht hier ist. kann ich aber gerne im Nachgang jedem zeigen, wer interessiert ist. Genau, das ist einfach Web App. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil, der Verfügbarkeit. Wir sehen hier ein Beispielcluster, der aus zwei Knoten besteht. Einer heißt Bach, einer heißt Mozart. Wir haben hier den gesamten Stack aller Services verfügbar auf allen beiden Knoten. Das heißt, wir haben Spooler, die Agent, Server, Monitor etc. auf beiden Knoten verfügbar. Wir sehen auch, dass diese Services auf beiden Knoten laufen. Ja, das hier ist einmal alles links ist Bach, alles was rechts ist, ist Mozart. Und ich werde mir jetzt einfach den Spaß antun und einfach von diesem Bach alles mal zu Mozart zu verschieben. Deswegen habe ich hier auch beide Infrastrukturen. Der Cluster weiß natürlich auf jedem Knoten Bescheid, was Sache ist. CRM, Resource, Move, Zarafa-Bach. So, jetzt wird umgezogen. Wie man sehen kann, hier unten verschwinden die Services Stück für Stück und gehen auf den anderen Knoten rüber. Das heißt, es dauert ein paar Sekündchen, weil wir machen jetzt eine Soft-Migrierung. Und wie gesagt, die Hardware ist nicht unbedingt die beste. Es geht schneller auf normaler Server-Hardware, ist hier nicht der Fall. Das heißt, wir starten die Services hier rüber. Und hier, wenn man das mal aufbaut, sind, und das sieht man auch anhand der Configs, sieht man hier, man hat Zarafa Bach und Zarafa Mozart auf derselben Maschine laufen. Das heißt, Sie können sogar mehrere Zarafa-Instanzen auf einen Knoten ohne Probleme laufen lassen. Und das haben wir jetzt live gemacht. Das heißt, User, die eingeloggt sind, merken null. Genau dasselbe können wir jetzt auch als Spiel rückwärts machen. Wir move einfach nochmal. Sehen wir hier, wie alle Knoten von Mozart verschwinden. Und hier dann gleich Stück für Stück hochstarten. Ich denke, das zeigt, was wir machen können auf Service-Ebene oder halt eben als komplette Host-Ebene. Das bedeutet, ein Pacemaker-Cluster sorgt wirklich dafür, wenn ein Knoten weg ist, kann er auch komplett mit Emergency Failover letztendlich die Sachen hochfahren. Wenn die beiden keine Netzwerkverbindung haben, kann ein Stonet eingerichtet werden. Das sogar, wenn man das richtig einrichtet, mit Public Clouds funktioniert. Das heißt, man kann auch Public Clouds per API abschießen, wenn man möchte, wenn man ein Stonet hat. Und so können die Services auch bei Bedarf zum Beispiel komplett nach intern gezogen werden oder nach extern.
Genau. So, ich kann jetzt, ein paar Minuten habe ich noch. Ich versuche jetzt einfach zu schauen, dass ich wirklich die beiden identischen Benutzer habe. Einen kurzen Moment. Oder andersrum, gibt es Fragen? Darf ich etwas vorführen? Bitte.
Aktuell ist ja so, dass Kalendereinladungen erst dann in den Kalender genommen werden, wenn sie von einem Client kaufen.
Ja.
Kalendereinladungen werden verschickt.
Ja. Ja.
Aber für eine interne Einladung, wenn ein Kollege schickt, würde ich erwarten, dass ich jeden sofort einen Kollegen gegen den Kalender setzen kann.
Nein.
Ich weiß, das ist im Moment nicht möglich. Die Frage ist.
Nein, es ist nicht nur nicht möglich, sondern es ist auch nicht gewünscht. Das Problem ist das, wenn ich Ihnen eine Einladung schicke, möchten Sie nicht, dass Sie einfach einen Termin von mir bekommen, ohne dass Sie die Möglichkeit hatten zu sagen ja oder nein?
Genau, weil Sie nicht mein Kollege sind. Aber mein Kollege.
Okay.
Die Frage ist, ist so ein Feature angedacht?
Also potenziell, diese Feature-Request ist nicht neu. Das kann ich so viel dazu sagen. Das Problem sehen wir, was das angeht, eher organisatorisch gesehen. Das Problem ist, wenn Sie einen Kollegen einladen, das ist vielleicht für ich sage mal, ein kleines Unternehmen sicherlich förderlich. Und deswegen ist dieses Feature definitiv auch nicht entfernt worden. Also das heißt, wir sagen, es ist auf der Roadmap, es hat nur keine hohe Priorität. Der Hintergrund ist relativ einfach. Wir müssen es, wenn dann, konfigurierbar machen. Nur dann macht es Sinn. Weil nehmen wir mal an, Sie haben ein großes Unternehmen mit 100 Mitarbeitern und Sie bekommen jetzt eine Einladung von einer Sekretärin, die überhaupt keine Ahnung hat, ob Sie überhaupt diesen Termin annehmen wollen oder nicht. Dieser Workflow ist etabliert und ist in Groupware seit Jahren und Jahrzehnten sogar einfach so gewünscht. Das bedeutet, ich kann zwar eine Einladung erhalten und ich akzeptiere oder ich lehne sie eben ab, aber ich lasse mich nicht sozusagen auch nicht von Internen in irgendeiner Art und Weise in meiner Kalender- oder Termingestaltung reinpushen. Und das wäre eben hier genau der Fall. Denn Sie würden eine Einladung auch von jemand Internen erhalten, das Sie potenziell einfach nicht wollen. Was man dazu sagen kann, ist, sobald Sie ein Objekt berühren, ja, das kann über ein Mobile Device sein, sodass Sie es zumindest gesehen haben. Wenn Sie dieses Objekt gesehen haben, steht unter Vorbehalt unter FreeBSY drin. Das heißt, wenn Ihnen jemand anders einen Termin einbuchen möchte für denselben Zeitraum, heißt es nicht, dass Sie automatisch da wiederum noch eine Einladung bekommen für denselben Zeitraum. Das ist sozusagen die Konflikterkennung, die wir hier tun. Aber wir erfordern zumindest, dass dieses Objekt gesehen wird. Denn es kann ja auch sein, dass Sie im Urlaub sind. Sind Sie im Urlaub, wollen Sie auch keinen Termin eingeladen bekommen. Und dann steht auf einmal in Ihrem Kalender ein Termin drin, bei dem Sie gar nicht dabei waren. Ja. Es ist auf der Roadmap. Ich kann gerne auch nachher in unserem System nachschauen, für wann es geplant ist, aber ich weiß es nicht auswendig. Ja, also das ist, man kann natürlich auch Termine jemandem freigeben, dass er auch Read-Write einen Termin reinsetzen kann, aber das ist halt dann really, really bad practice. Also da lässt man halt den Zugriff jemand anderen zu. Das ist dieses typische Chef-Sekretärinnen-Verhalten. Die Sekretärin verwaltet den Kalender des Chefs. So hat der Chef auf seinem Mobilgerät seine ganzen Termine. Das ist auch da in diesem Fall wirklich gewünscht so, aber ob das jetzt in der Kollaboration von Teams so gewünscht ist, da gibt's. Genau, und es gibt auch klassischerweise halt Teamboxen, also einfach Shared Mailboxes, wo man zum Beispiel einfach Teamkalender führt, wo man sagt, da ist das Meeting und das kann man auch sogar synchronisieren, wenn man das möchte. Bitte. Ja. Elderbund? Replika, ja. Ja, absolut. Absolut, wir unterstützen alles, was wirklich LAV3 spricht. Also Multimaster ist kein Ausschluss. eDirectory ist das beste Beispiel für Multimaster. Wir haben hier auch viele Referenzkunden, die wirklich eDirectory einsetzen und genau dieses Master-Master-Verhalten sogar über zwei Rechenzentren hinweg das abbilden. Also von daher, ja. Die Limitation ist einfach bei OpenLDAP, dass es zwar potenziell möglich ist, Multimaster zu machen, aber jeder ratet immens davon ab und ehrlich gesagt ich auch.
Die andere Frage wäre, Sie haben den Griff in den
zweiten. Ja. Ja. Ja, die Session, also deswegen habe ich das jetzt vorhin gezeigt. Also wenn man eine sehr schlechte Netzwerkverbindung hat, und die habe ich leider hier immer wieder, ich bin nicht über Kabel oder sonst was, sondern über WLAN hier drin, dann ist es so, dass wir entweder bei Timeout einfach ein Logout machen, ja, oder die zweite Variante ist, die Sitzung, die Sie haben in WebApp, die bleibt 1:1 bestehen. WebApp ist ein MAPI-Client, das ist vielleicht noch sehr gut zu wissen. Das heißt, wir können transitive Übernahme von A nach B ohne Probleme machen. Das heißt, User kriegt wirklich nichts mit. Bitte.
Ja.
Sunbird, ganz genau. Mit Sunbird können wir ganz genau so anbinden. Also das heißt, wir haben iCal-Interface, dieser Service nennt sich auch Zarafa iCal, der müsste auch hier irgendwo laufen. Schauen wir mal ganz schnell. Zack, zack, zack. Wo haben wir es denn? Hier haben wir ein Zarafa iCal. Man sieht es hier. Und das ist halt das Interface, worüber man zum Beispiel Integrationen machen kann in alle möglichen iCal-fähigen Systeme, die halt den Kalender abgreifen wollen. Oder halt eben auch Sunbird, das letztendlich den Client den Kalender verwalten möchte. Bitte. Noch nicht, aber sehr bald. Also es ist in der Tat in der Entwicklung. Und wir werden das einfach releasen, wenn es fertig ist. Aber definitiv momentan sieht es sehr gut aus und Roadmap sagt klar dieses Jahr aus. Better sooner than later, aber generell ja. Wir wollen das auch eigentlich nicht aus dem Grund wegen Exchange Web Services an sich, weil wir haben eigentlich nur eine einzige Notwendigkeit, das wirklich unterstützen zu wollen und das ist Apple. Apple kann kein direktes MAPI sprechen, der ist komplett aus dem gesamten Office for Mac ist das rausgestrippt worden, die machen nur EWS und dementsprechend werden wir das nachziehen. Ja. Ja, Evolution, die EWS-Implementation ist nicht so wirklich stable, muss man sagen. Wir haben am Anfang tatsächlich begonnen mit Evolution in Testing und unsere Erfahrungen waren wirklich sehr ernüchternd. Bedingt einfach dadurch, dass die EWS-Implementation für Evolution einfach noch nicht so rock solid ist. Also da sind sehr viele Workarounds auf Workarounds auf Workarounds eingebaut, die wir einfach nicht abbilden möchten. Keine Fragen mehr? Okay. Ich schaue jetzt nochmal, vielleicht für Sie, dass ich diesen Demos 16 eingebunden habe. Dann können Sie das auch gleich sehen. Demo 16. Ja, jetzt ist meine RDP-Sitzung auch weg. Meine Güte. Connection timed out, man sieht es hier. Schauen wir mal, ob es klappt. Ah, ja, okay. Systemsteuerung. Mail. 32-Bit. E-Mail-Accounts. Da ein paar Sekunden. Wie gesagt, die Hardware ist jetzt nicht unbedingt das falsche Konto. Demo, Properties, E-Mail-Accounts. So, Change. Ja, Demo 16. Da muss das stimmen, dann war ich nur im falschen Monat oder irgendwas. Moment, gleich haben wir's. Zack. Jawohl. Das ist auch jedem, den ich ermutigen möchte. Sie können sich das alles unter demo.seraphe.com gerne auch selbst ein Beispiel nehmen. Sie können auch gerne Ihren Outlook dagegen anbinden. Sie können sogar ActiveSync dagegen anbinden. Also da lässt sich komplett die gesamte Palette von Seraphe mit einem eigenen Device in einer fremden Infrastruktur, Testinfrastruktur darstellen. Können Sie auch gegenseitig Einladungen machen. Also wir haben im Prinzip ein paar Demo-User, Demo 1 bis Demo 20, glaube ich. Und diese sind alle über das globale Adressbuch auch abrufbar. So, Demo. Schauen wir mal, dass wir wirklich denselben Zeitframe haben. Kalender, 11. bis 17. März. Ja, auch hoffentlich dieses Jahr. Wie bitte? So. Ja, das ist der eine Test. 11. Wir gehen hier mal in Work Week. So. 18. bis 22. März. That's the reason. So. Jetzt machen wir hier einen Termin. Können wir diesen hier auf der anderen Seite. Outlook ist ein bisschen langsamer. Wir machen hier gleich mal Test 2. Hallo. Also ich weiß nicht, was für Mailboxen ich hier gerade habe, aber das ist nicht das Identische. Ja, wunderbar. Es ist wirklich transparenten Snap. Es ist einfach immer schön zu sehen, aber irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob ich denselben Server habe oder I don't know. Aber letztendlich ist es wirklich ein Snap. Es ist ein MAPI-Property, das wird auch sofort an alle Seiten durchgepusht, also auch ActiveSync etc. und steht automatisch zur Verfügung.
Seine Konfiguration einstellen, wie lange das dauert?
Das auch, ja. Das auch. Okay.
Wenn noch Fragen sind, bin gerne noch verfügbar.
Ja, dann vielen Dank an Michael Kromer von der Seraphe. Ich muss sagen, wir selbst als CapeIT haben auch Seraphe in einem kleineren Umfeld im Einsatz mit 16 Usern, nutzen WebApp, Thunderbird, Lightning Kombination und KDE, wie heißt das, Contact in Kombination. In einem eher heterogenen Umfeld, es funktioniert. Ein Tipp bei Lightning, schalten Sie den Cache an. Das macht das Arbeiten etwas einfacher.